Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Ein neues Buch stellen wir Ihnen heute vor, den Roman Heinrich, der im Schwarzwald geborenen Autorin Susanne Fritz. Eine Annäherung an ihren Vater, der zeitlebens über seine Kriegserfahrungen schwieg. Eine Autorin als Verlegerin, auch die stellen wir vor, Dana Grigorcia, Trägerin des Schweizer Buchpreises. Sie managt gemeinsam mit ihrem Mann auch einen kleinen Verlag. Zuerst aber zu dem Kulturhistoriker Wolfgang Schievelbusch. Er ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren verstorben. 2021 noch erschien sein Buch »Die andere Seite – Leben und Forschen zwischen New York und Berlin«. Eine kulturgeschichtliche Biografie der Bundesrepublik und zugleich eine Reise durch Schievelbuschs Denklandschaften. Ich habe den Autor und Journalisten Lothar Müller gebeten, uns Wolfgang Schievelbusch vorzustellen.
Er war ein Kriegskind, der ist 1941 in Berlin geboren. Dann flüchtete die Familie, und zwar erst nach Bremen, dann nach Frankfurt. Da ist er aufgewachsen, das hat er auch mal beschrieben. Und er selber hat dann in Frankfurt, vor allem aber in Berlin, studiert bei Peter Szondi. Das war die große Figur der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft. Schievelbusch wurde dann aber ein entlaufener Philologe und machte seine eigenen Dinge.
Er hat nie eine Festanstellung gehabt an einer Universität. Ich glaube, seine Habilitation wurde ihm auch verweigert, weil sie nicht wissenschaftlich genug war, das Vorhaben.
Ob es ihm nicht vielleicht auch ein bisschen entgegenkam, kann man vermuten. Er hat seine Distanz zu den Institutionen immer betont. Er hat noch eine Dissertation geschrieben über Drama nach Brecht. Und die ging über Hartmut Lange, Peter Hacks und Heiner Müller. Dadurch wurde auch Heiner Müller bekannter. Er selber hat Peter Hacks und Heiner Müller in Ostberlin getroffen. Und das, worüber ich ihn kennengelernt habe, war dann sein erstes wirklich groß erfolgreiches Buch. Das war die Geschichte der Eisenbahnreise.
Was hat dieses Buch denn so besonders gemacht? Damals, 1977, glaube ich, ist es erschienen. Ja.
Na, das erschien im Hansa Verlag. Da gab es so ein ganzes Projekt, so einer historisch orientierten Anthropologie. Henning Ritter, Wolf Lepenies waren dabei und das Cover, da stürzte eine schwarze Lokomotive mit ihrem Kohlentender aus dem ersten Stock des Bahnhofs auf die Straße. Und es ging dann wirklich auch um Unfall. Es ging um die spezielle Müdigkeit, die in Eisenbahnabteilen entstehen kann. Es ging um Reiselektüren. Es ging um Medizin. Es ging um Literatur. Heine trat auf, Proust trat auf, Charles Dickens trat auf. Mich hat das damals sehr fasziniert. Das sah aus erstmal wie Technikgeschichte, war dann aber eigentlich Wahrnehmungs- und Mentalitätsgeschichte.
Hat Wolfgang Schievelbusch damit eine Art neue Disziplin eingeführt?
Das glaube ich nicht. Er hat ja einen Typ Sachbuch kreiert, der dann sehr erfolgreich war, sehr nah an den Dingen. Er hatte immer, glaube ich, eine gewisse Aversion gegen allzu große Theoriebildung. Also er gehörte natürlich der 68er-Generation an, hatte auch seine Kapitalkurse gemacht, interessierte sich aber im Grunde mehr für einen Gebrauchswert als einen Tauschwert. Also was machen die Dinge mit den Menschen und was machen die Menschen mit den Dingen? Daraus wurde eine ganze Trilogie. Also die Geschichte der Genussmittel, die Geschichte der künstlichen Helligkeit, das kam dann alles zu dieser Eisenbahnreise dazu und dann kam eine Zäsur.
Und was machte diese Zäsur aus?
Naja, er kriegte dann einen Auftrag, die Geschichte der Intellektuellen in Frankfurt der 20er Jahre zu schreiben. Und dieses Auftragsschreiben, das gehörte auch zu seiner Existenz. Also der hat diese Privatgelehrten-Existenz dann richtig aufgebaut mit einem großen System von Stipendien in Deutschland, in Amerika. Hier zum Beispiel diese Auftragsarbeit, das wurde dann später aber bei Surkamp als Taschenbuch verlegt, machte auch Furore durch den Titel Intellektuellendämmerung. Und dann hat er etwas entdeckt, was vielleicht schon in diesen frühen Büchern drin lag, so darunter nämlich. Also wenn die Eisenbahn ihren Siegeszug antritt, bleibt die Postkutsche zurück. Und irgendwann fing er an, sich für die Verlierer zu interessieren. Also auch für die Verlierer in der Geschichte, für die Produktivität von Niederlagen, für die politische Dynamik, die da drin liegen kann, aber auch für die kulturelle Produktivität. Und da schrieb er dann sein Buch Kultur der Niederlage. Und das ging dann über den amerikanischen Süden 1865, Frankreich 1871 und Deutschland 1918.
Und er schrieb dann auch eine Geschichte über das Tabu des Rückzugs vor wenigen Jahren noch.
Ja, das gehört, glaube ich, in diese Reihe. Also dieses Interesse an den eigentlich schlecht beleumundeten Handlungsformen. Also der Rückzug da ist das Wort im Deutschen auch sehr nah am Schmählichen, also der schmähliche Rückzug. Das war ja eine ganz große Bewirtschaftungsmacht, die Niederlage im Ersten Weltkrieg gewesen. Und er hat sozusagen diese Formen sich genauer angeguckt, dann bis hin zu seinem letzten Buch. Das handelte von der Konsumtion. Das klingt erstmal sehr technisch. Aber das meint aus seiner Sicht eigentlich den Verbrauch. Den Verbrauch von Dingen und alle Produktion ist in diesem Buch eigentlich Konsumtion. Und Konsumtion ist nicht einfach nur so ein netter Verbrauch, sondern heißt auch Vernichtung, Verzehrung, Verschwinden der Dinge.
Inwieweit hat Wolfgang Schievelbusch denn die öffentliche Auseinandersetzung über solche Themen mitgeprägt? Oder ist er immer Zeit seines Lebens der Privatgelehrte geblieben?
Auch Privatgelehrte können ja eine Ausstrahlung haben. Und das war bei ihm, glaube ich, der Fall. Und die Ausstrahlung hatte er, glaube ich, vor allem als Autor. Also durch die Art dieser Bücher. Damit war er im europäischen Kontext nicht allein. Also dieses Interesse an der Physiognomik der Dinge und dass der liebe Gott im Detail steckt, das machten in seiner Generation viele, auch die etwas älteren. Carlo Ginzburg in Italien machte sowas. Und es gab da plötzlich eine Fülle Bücher in gewisser Nachbarschaft zu ihm selber. Und die hat er sozusagen auch mitgeprägt, einen solchen Typus von Büchern, wie er den mit der Eisenbahnreise initiiert hatte.
Lothar Müller über Wolfgang Schievelbusch, der im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Wolfgang Schievelbuschs Bücher sind bei Surkamp, Rowohlt und vor allem im Hansa Verlag erschienen. Wie stark die Traumata des Zweiten Weltkriegs in der Gegenwart wirken, ist seit längerem schon Thema der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hans-Ulrich Treichel, Ralf Rothmann, Ulrike Dresner, Monika Helfer beispielsweise haben darüber geschrieben. Und auch das neue Buch von Susanne Fritz mit dem Titel Heinrich ist ein Erinnerungsbuch an einen Vater, der mit 17 Jahren noch als Soldat an die Ostfront musste. Die schrecklichen Kriegserlebnisse ließen ihn nie wieder los, aber gesprochen hat er darüber so gut wie nie. Gisa Funk hat das Buch gelesen.
Lange, sehr lange hat dieser Vater geschwiegen. Nicht über seine Kindheit und Jugend im heutigen Polen gesprochen, nicht über seine Fronterlebnisse als jugendlicher Wehrmachtssoldat und auch nicht über seine Kriegsgefangenschaft, als er 4 Jahre lang in einem Lager bei Smolensk Bäume fällen musste. Alle diese Schreckenserfahrungen hat Heinrich, wie Susanne Fritz ihren Vater im neuen Buch nennt, tief in sich weggesperrt. Später auch die Demütigungen, die er als Flüchtling in seiner zweiten Heimat im Schwarzwald erleiden musste, sowie das beklemmende Gefühl einer Schuld. Schwer krank und bereits vom Tod gezeichnet, aber redet er dann plötzlich doch darüber. Vater und Tochter sind gerade auf dem Rückweg von einem Italienurlaub und fahren durch den Gotthardtunnel.
Lag es an der verhängnisvollen Unausweichlichkeit des Tunnels, der nur einen Eingang und nur einen Ausgang kennt? War die plötzliche Nacht schuld, die uns in der künstlichen Röhre umfing? Er, Heinrich, starrte über die Hände am Lenkrad hinweg auf die Fahrbahn, folgte mechanisch den Rücklichtern vor uns und redete wie in Trance vor sich hin.
Es ist die eindringlichste Szene in Susanne Fritz' interessantem Vaterbuch. Denn auf diesen 10 Seiten kommt plötzlich kurz jene Schattengestalt zum Vorschein, die der Erfolgsarchitekt Heinrich so lange vor der eigenen Familie geheim gehalten hat. Jener schwer traumatisierte Kriegsrückkehrer, der er einst war und vor dem er sein Leben lang weggelaufen ist. Im Alter von 23 Jahren hatte Heinrich 1949 den folgenschweren Entschluss gefasst, seine Vergangenheit radikal auszuradieren. Oder wie es die Tochter am Anfang schreibt:
Ich suche einen Mann, dessen Leben erst im Alter von 23 Jahren beginnt. Die Jahre davor sind verloren gegangen. Nicht, dass er bis dahin nicht gelebt hätte. Er hat viel erlebt, durch ein Wunder grenzendes Glück überlebt. Doch eine Erzählung wert ist es ihm nicht. Gilt es doch, ein neues Leben aufzubauen, das dem Vorangegangenen in nichts gleichen soll.
In diesen lapidaren Anfangssätzen liegt bereits die ganze Tragik und Ungeheuerlichkeit des von Fritz geschilderten Vaterschicksals, das exemplarisch ist für eine ganze Generation deutscher Kriegskinder. Schwer traumatisiert wurde für viele der zwischen 1925 und 1945 geborenen Kriegskinder die radikale Selbstverleugnung zur Überlebensstrategie. Und auch Heinrich redet sich seine Verdrängung schön.
Was sind Erinnerungen gegen neue Eindrücke? Was ist die Vergangenheit gegen ein Leben, das du heute in die Hand nimmst?
Auf die Nachgeborenen aber wirkte das Schweigen deutscher Kriegsüberlebender natürlich erst einmal hochverdächtig. Schließlich ging es zunächst um die Aufarbeitung der monströsen Nazi-Verbrechen. Seit einigen Jahren aber wird die Sicht auf die NS-Diktatur differenzierter und findet auch das Leid deutscher Kriegskinder und Mittäter wie Heinrich mehr Beachtung. Und damit ebenfalls die Problematik der Traumavererbung auf die nächste Generation. Und genau das ist das eigentliche Thema der literarischen Spurensucherin Susanne Fritz. Wie schon in ihrem Mutterbuch »Wie kommt der Krieg ins Kind?« will sie auch in Heinrich vor allem die fatale Psychodynamik verdrängter Weltkriegsgräuel ausleuchten und aufzeigen, wie seelisch verheerend sich die kollektive Verdrängung von Schuld und Gewalt in deutschen Nachkriegsfamilien auswirkte und bis heute auswirkt. Dafür hat Fritz ihren ganz eigenen assoziativ-sprunghaften Stil entwickelt, an dem man sich erstmal gewöhnen muss. Der Erzählfluss wird dabei nämlich immer wieder durch kritische Nachfragen und spekulative Überlegungen unterbrochen, wodurch die Autorin ihre eigenen Suchbewegungen im Text mit abbildet. Fritz legt also gerade keinen stringenten Vaterroman vor. Stattdessen könnte man Heinrich als ein literarisches Puzzle bezeichnen, bestehend aus verschiedenen Textteilen, in denen die Perspektiven, Erzählstimmen und Tonlagen immer wieder wechseln, sodass sich am Ende das Gesamtporträt eines Mannes zusammensetzt, dessen Biografie widersprüchlich und keineswegs bruchlos wirkt. Viele Fragen zum späteren Friedensaktivisten Heinrich bleiben auch bewusst offen. Denn Susanne Fritz möchte bei der ideologisch vorbelasteten Debatte um den Umgang mit der NS-Vergangenheit lieber erhellende Fragen stellen als allzu abschließende Antworten liefern. Lieber die Widersprüche ihres Vaters aufdecken als dessen Verhalten moralisch bewerten. Manchmal allerdings übertreibt es die Autorin in Heinrich mit ihrer skrupulösen Hinterfragung von Rechercheergebnissen oder auch Ausflügen ins fast schon Sprachspielerische. Etwa wenn sie ausführlich über die verschiedenen Bedeutungen des Wortes schlagen nachdenkt.
Wir schlagen über die Stränge, ein Pferd schlägt aus, das Wetter schlägt um. Das Kind schlägt ganz nach ihm, eine schlagende Verbindung.
Indem Fritz die Biografie ihres Vaters multiperspektivisch beleuchtet, fiktionalisiert und auch in Fantasie- und Traumbildern schildert, entgeht sie nicht nur der Gefahr der Vaterverklärung oder der Vaterabrechnung, ihre Suche wird dadurch auch immer mehr zu einer Selbstbefragung, die im Kern lautet: Worauf gründen wir Nachgeborene heute eigentlich unsere Identität, wenn unsere Väter und Großväter ihr Nazi-Mittäter-Ich einst so radikal ausgelöscht haben? Diese brisante und hochaktuelle Frage lugt zwischen den Zeilen dieses außergewöhnlichen Erinnerungsbuches hervor und macht es zu einer lange nachhallenden Lektüre.
Gisa Funk zu Heinrich von Susanne Fritz. Wallstein Verlag, 210 Seiten, 24 Euro. Sie ist vor allem als Autorin bekannt, Dana Grigorcia, 1979 in Bukarest geboren. Die Nicht-Sterben heißt ihr letzter Roman aus dem Jahr 2021. Mit zahlreichen Preisen ist sie ausgezeichnet. Zu Beginn dieses Jahres erhielt sie sogar für ihre kulturellen Verdienste vom rumänischen Staatspräsidenten den Titel eines Ritters. Gemeinsam mit ihrem Mann Pericles Moniudis betreibt Dana Grigorcia seit 2019 auch einen kleinen Verlag, den Telegramme Verlag in Zürich. Ich habe Dana Grigorcia gefragt, wie man sich auf so ein Abenteuer einlassen kann, bei dem es wenig zu verdienen und dabei eine große Konkurrenz gibt.
Ich finde, so wie ein Wald lebendig bleibt, wenn er auch neue kleine Bäume hat, so bleibt auch die Verlagslandschaft lebendig, wenn es auch kleine, mutige, tollkühne Verlage gibt.
Jetzt gibt es Gegenwartsautoren, die Sie verlegen, aber auch Autoren wie Else Lasker-Schüler oder wie Stefan Zweig, Lou Andreas Salome. Wie würden Sie denn das Programm Ihres Verlages beschreiben?
Wir verlegen deutschsprachige Literatur und Literatur aus dem elektrischen Zeitalter, Wiederentdeckungen, eben wie zum Beispiel Andrea Salomes, Fenitschka, Das Haus, wie Else Lasker-Schülers schönes, wunderschönes Buch Arthur Aronimus oder Ricarda Huchs Lebenslauf des heiligen Wonnebald Pück. Bücher, die wir hochhalten wollen, die zum Teil nicht mehr lieferbar sind oder die vergessen wurden, die wir aber vom Thema her sehr aktuell finden und auch einen wunderschönen Stil haben, den wir auch anderen präsentieren wollen.
Wie viele Neuerscheinungen schaffen Sie denn so in einem Jahr?
Ja, es ist unterschiedlich. Also diese Saison haben wir 3 Bücher, 2 lebende Autoren und einen Schweizer Autor, der vor ein paar Jahren gestorben ist, von Carlo Bernasconi, das Buch Der Italiener. Das war ein Buch, das zu Lebzeiten Carlos völlig untergegangen ist, zu Unrecht, das wir jetzt wiederentdecken und hochhalten mögen. Und das von der italienischen Migration handelt. In der Schweiz, aber auch in Europa heutzutage und auf der Welt. Es ist ein sehr schön geschriebenes, sehr sensibles Buch. Wir hatten auch ein paar Lesungen. Ich habe Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich zusammenarbeite, die dann aus den Büchern nicht mehr lebender Autoren vorlesen.
Jetzt gibt es im Frühjahr auch einen Titel, Sarah Wegmann, Sirma. Was ist denn das für ein Titel?
Ja, Sirma ist eine Entdeckung, für die wir uns gratulieren. Wir sind ganz glücklich, Sarah Wegmann getroffen zu haben. Es war eine Einsendung. Wir bekommen immer ganz viele Manuskripte zugeschickt. Und dieses Manuskript, das haben wir sofort erkannt, ist ein Bijou. Es ist die Geschichte eines Mädchens, das in Pakistan vor dem Fernsehen reden lernt. Also sie kann ihre Gefühle nur in Zitate zum Ausdruck bringen. Und das ist die Geschichte einer Sprachlosigkeit in der Familie und zwischen den Kulturen. Das Buch spielt in Pakistan, in der Schweiz, in China und ist ein sehr mutiges, kluges, sehr schön geschriebenes Buch. Wir frohlocken. Wir sind ganz glücklich. Ich habe es schon überall angekündigt und ich freue mich auf alles, was mit dem Buch passieren wird.
Das klingt jetzt wirklich nach einer Entdeckung. Wie machen Sie das denn? Sie schreiben selber Romane, Sie sind Mutter, Ihr Mann ist auch Schriftsteller, Sie haben eine Familie. Wie schaffen Sie das, einen Verlag zu machen, Texte zu entdecken, Texte zu verlegen? Geht das überhaupt?
Ja, das gehört alles zusammen. Ich schreibe aus einer Begeisterung für die Literatur. Ich schreibe, weil ich möchte nicht, dass die Geschichten, die ich lese, aufhören. Ich schreibe in der Verlängerung meiner Begeisterung für die Literatur. Und ich finde es ganz natürlich, dass ich die Kolleginnen und Kollegen mitfördere. Also das kommt gut zusammen, wenn ich ein neues Buch habe zum Beispiel und nächstes Jahr werde ich ein neues Buch haben, dann kann ich die Debütantinnen und Debütanten aus unserem Verlag immer mitziehen, immer von ihnen erzählen, da wo ich selber auftrete und ihnen gewisse Türen aufmachen. Und so ich nütze auch meine Kontakte, die ich im Literaturbetrieb habe, um etwas Neues zu schaffen.
Nun geht der Verlag in sein 4. Jahr. Wie finanzieren Sie ihn überhaupt?
Er finanziert sich selber. Also wir finanzieren ihn aus den Verkäufen. Und wir sind in den schwarzen Zahlen, aber dies ohne unsere Arbeit mit einzuberechnen. Also wir arbeiten auf Leidenschaft, wir zahlen uns keine Löhne. Und ich finde, es ist doch eine Gnade, Bücher verlegen zu können. In anderen Ländern riskiert man sein Leben, ruiniert man sich, wenn man einen Verlag machen möchte, wenn man Bücher drucken möchte. Und hierzulande kann man es einfach so einfach machen.
Mehr über den Verlag und sein E-Magazin erfahren Sie unter neue-telegramme.ch. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem um die Profiteure der Erderwärmung, Zecken. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.